Beobachtest du auch, dass Podcast gerade nochmal einen neuen Hype hat? Das Format Podcast?
Ja, es wird auf eine Art das neue Fernsehen, ne? Gerade.
Also irgendwie gibt es gerade nochmal so eine, es kommen gerade wieder ganz viele neue Podcasts gefühlt, oder?
Herzlich willkommen zur Episode 111 von Podcast Digital. Ja, ihr seid nicht aus Versehen bei Gemischtes Hack gelandet. Und ich hoffe, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt schicken keine Abmahnung raus. Aber als ich den Schnipsel vor ein paar Tagen gehört habe, habe ich mir gedacht, irgendwie passt der doch super hier rein zur Eröffnung der, sagen wir mal, zweiten Staffel von Podcast Digital. Die erste hatte 110 Folgen. Ich will nicht versprechen, dass die zweite auch wieder so lang wird. Aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass die letzte Folge hier schon über 2 Jahre her ist. Und ich muss sagen, damals hat mir das Hobby keinen großen Spaß mehr gemacht, weil es irgendwann sich nach, ja, nicht mehr nach Hobby angefühlt hat, sondern irgendwie nach Pflicht. Und dann gab es viel zu viele andere Themen und dann ist das immer weiter hinten runtergefallen. Und so ist es dann irgendwann mal ganz eingeschlafen. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich in den vergangenen Monaten immer mal wieder hier und da angesprochen wurde von Personen, die das Ganze hier wohl schon mal gehört haben und mich gefragt haben, ob ich nicht weitermachen möchte mit diesem Format. Und da habe ich drüber nachgedacht und inzwischen habe ich auch wieder richtig Lust bekommen, das Mikrofon auszupacken und spannende Personen aus der Szene einzuladen, aus dem Ruhrgebiet, aber auch darüber hinaus. Und damit fangen wir heute an. Zu Gast ist in Folge 111 Björn Angenent von der Essener Wirtschaftsförderung. Zuvor war er schon bei Coco Finance und bei anderen Stationen unterwegs, ist schon lange Teil der Szene im Ruhrgebiet, ist sehr gut vernetzt und hilft Personen, Menschen, die sich mit dem Thema Startup-Gründung beschäftigen, insbesondere natürlich in Essen. Aber sicherlich auch darüber hinaus, ja, bei einer erfolgreichen Gründung. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie sein Werdegang war und was er heute bei der Essener Wirtschaftsförderung tut, warum er dort ist, welche Angebote es dazu gibt. Und ich kann euch empfehlen, reinzuhören. War, hoffe ich, ein kurzweiliges Gespräch. Und in den nächsten Episoden erwarten euch auch spannende Gäste. Ich kann noch empfehlen, in die Shownotes zu schauen und hier insbesondere mal einen Blick auf die kommenden Events und Angebote der EWG bzw. vom Upscaler-Team aus der Essener Wirtschaftsförderung zu werfen. Im April finden unter anderem noch die Startup Olympics statt. Da freue ich mich auch mit dabei sein zu dürfen. Das Upscaler Academy Programm geht weiter und lässt einen neuen Batch zu. Also da einfach mal reinklicken und schauen, ob was Passendes für euch dabei ist. Und jetzt wünsche ich euch schon viel Spaß bei der neuen Episode mit Björn von der Essener Wirtschaftsförderung. Viel Spaß! Ja, nach über 2 Jahren Podcastpause darf ich dich, lieber Björn, begrüßen, diese
Danke.
Pause mit mir aufzuheben. Hi erstmal.
Hi, grüß dich. Schön, dass das klappt.
Ja, finde ich
Danke für
auch.
die Einladung auch.
Sehr gerne. Hatten wir, glaube ich, immer schon mal öfter vor. Da habe ich so einige Kandidaten, bei denen das so ist, Kandidatinnen, wo man das schon lange sagt. Und jetzt gibt es die Chance, das mal wieder aufzuholen. Und wir sitzen heute bei der Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft in euren Räumlichkeiten.
Am schönen Kennedyplatz.
Am schönen Kennedyplatz. Ja, ohne Ausblick auf den Kennedyplatz.
Und ohne Eisfläche.
Und ohne Eisfläche und ohne Weihnachtsmarkt.
Und ohne
Das wäre
Weihnachtsmarkt.
im März auch ungewöhnlich.
Ja, wobei die Eisfläche erst vor einer Woche abgebaut wurde.
Okay.
Also hier fährt man gerne auch im T-Shirt.
Ja, auf Zollverein bin ich noch gefahren dieses Jahr. Aber hier noch nicht. Ja, wir kennen uns schon ziemlich lange.
Ja.
So ungefähr wahrscheinlich
2018,
20,
2019.
sowas, ne? Die Richtung. Ja, genau.
Zollverein ist das Stichwort.
Ja, Zollverein ist das Stichwort. Du darfst da jetzt mal hinleiten und erstmal ein bisschen was über dich erzählen. Und dann kommen wir bestimmt an dem Punkt Zollverein vorbei und auch, wie du zur EWG dann gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Ja, Björn Angenent, mittlerweile auf der Schwelle zur 47 und in all den Jahren, die ich jetzt beruflich unterwegs war, war ich eigentlich immer kaufmännisch unterwegs. Also meine Schwerpunkte waren immer Accounting, Finance und Controlling qua Ausbildung. Also mal bankkaufmännisch gestartet, BWL, Wirtschaftsprüfung, nicht Wirtschaftsförderung zunächst, sondern Wirtschaftsprüfung. Mhm. Und dann sehr viele Jahre im Handelskonzern unterwegs gewesen, in Duisburg, dort aber in verschiedensten Teilkonzernen, in immer kaufmännischen Rollen, wo es also, und das zieht sich
eigentlich. Das heißt, in Beteiligung der Gruppe letztlich, weniger genau. In der Holding.
Okay. Korrekt. Mhm. Also die Anekdote da ist, ich habe mich für die Holding beworben, für die ZABW, für die Zentralabteilung Betriebswirtschaft.
Aha.
Aber wenn du nur an der Hochschule und nicht an der Uni studiert hast, dann gibt es ein ein bedanktes, klares Nein.
Dann reicht es nur für die Tochter.
Da reicht es nur für die genau. Dann reicht es nur für die Schrottis. Das war dann nämlich meine erste Station beim weltweit größten Edelstahlschrotthändler bei der ELG im Duisburger
Inhafen. Inzwischen nicht mehr im Portfolio, glaube ich. Ne?
Nicht mehr im Portfolio. Ja. Er gehört jetzt Aperam. Und dort bin ich nach der Wirtschaftsprüfungszeit im Beteiligungskontrolling und Konzernrechnungswesen eingestiegen. Eine schöne Sache, weil kleine Holding wirklich sehr schlank. Dadurch kriegst du einfach unglaublich viel mit und bist nah an den Entscheidungsstrukturen. Das war toll, da konnte man einfach viel mitgestalten und durch die weltweite Ausrichtung. Und auch dadurch, dass du im Recycling von Edelstahlschrotten einfach spannende Prozesse, spannende Märkte beobachten kannst. Ein richtig toller Einstieg nach diesem Seitenwechsel aus der Wirtschaftsprüfung. Und nach 5 Jahren hatte ich dann im Rahmen einer altersbedingten Nachfolge eine Opportunität innerhalb des Konzerns in einen anderen Teilkonzern zu wechseln.
Okay.
Also von der Rolle im Accounting und Beteiligungscontrolling und Finance so ein bisschen in Richtung kaufmännische Leitung.
Mhm.
Der Teilkonzern ist die Takt AG und dort wiederum eine Beteiligung Gerner, gibt es mittlerweile auch nicht mehr.
Sagt mir noch was.
Ja. Wunderbar. Ja. Die saßen auch in Duisburg, nicht unweit vom damals noch Platz des Himmlischen Friedens, dem Haniel Campus, gefühlt. auch da ist einiges passiert.
Mhm.
Gerner gibt es so auch nicht mehr, ist innerhalb des Taktkonzerns, also auf eine Schwestermarke verschmolzen worden. Mhm. Und kurz davor bin ich 2018, 2019 raus.
Aus dem ganzen Konzern?
Aus dem gesamten Konzern, aus einer kaufmännischen Leitungsrolle, wie es so schön heißt, noch klassisch kaufmännische Leitung.
Mhm.
Denn mich hat so ein bisschen eine private Entwicklung total fasziniert, inspiriert, nämlich die meiner Frau, die nochmal nach einer dualen Ausbildung und Studium bei Siemens nach 10 Jahren nochmal einen kompletten Berufswechsel hingelegt hat, Medizin studiert hat. Und das hat mich irgendwann, als ich auch in dieser Konzernrolle so ein bisschen auch das fachlich das Thema über war, inspiriert, das auch nochmal zu probieren.
Da warst du dann schon so Mitte, Ende 30 so rum? So
die Mitte ist schön gefärbt. Also als ich zur Einschreibung dann an der Uni da vorstellig wurde, war ich 39 und
sag ich doch.
Neben mir saß eine Kommilitonin, die dann mit ihrer Mutter kam, weil sie selber sich noch nicht einschreiben durfte.
Ja. Ich bin 34, von daher ist das auf jeden Fall Mitte 30.
Also ja.
39 war es, ja.
Ja, das war einfach eine sehr, sehr tolle, spannende Zeit, logischerweise. Macht das sehr viel mit dir und in der Tat wollte ich den Beruf komplett wechseln. Aber
dann bist du rausgegangen aus dem Konzern für theoretisch Vollzeitstudium.
Korrekt.
Okay.
Ja, aber irgendwie muss der ganze Spaß ja finanziert werden. Da war was. Zwei Kinder, damals dann auch schon 9 und 11.
Mhm.
Und ja, genau, um den Dreh. Und meine Frau eben in den letzten Zügen ihres Studiums. Da musste irgendwie finanziell die Brücke geschlagen werden und dies führte mich dann eigentlich mehr oder weniger schon auf Zeche Zollverein.
Okay.
Denn dort habe ich auf der Suche nach einer Anstellung in Teilzeit, die in irgendeiner Form jetzt nicht komplett zum Studentengehalt vergütet wird, aber wohl wissend auch, dass das nicht ganz einfach wird. Zum Beispiel die Kollegin damals von Kolleginnen und Kollegen von Schacht One angesprochen, Dirk Müller und Tobi Grün.
Die du wahrscheinlich aus Haniel-Zeiten sowieso noch kanntest.
Genau, danke für die Brücke, richtig. Die, Schacht One war dort als Innovationseinheit innerhalb des Haniel-Konzerns aufgesetzt. Und an einem der Abende, als ich dort angeklopft habe, war ein dir auch nicht ganz unbekannter Mitstreiter im Startup-Ökosystem, der Tobias Kenter, zugegen.
Schöne Grüße.
Sehr gerne. Und hatte erzählt, dass er mit seiner Unternehmensberatung für Startups und Investoren in Startups, die in Berlin schon seit 2014 da erfolgreich lief, antesten möchte, ob das Geschäftsmodell auch im Ruhrgebiet funktioniert. Und suchte dort einerseits Räumlichkeiten in Form eines Schreibtisches auf Zeche Zollverein zunächst und interessierte Mitstreiter, Mitstreiterinnen. Und da sind wir dann zu dritt dann mit einer Kollegin, der Nicola, liebe Grüße, gestartet auf Zollverein in Halle 2, nicht unweit von dem markanten Förderturm, in zu kalten Wintern und zu warmen Sommern.
Definitiv.
um anzutesten, ob das Geschäftsmodell im Ruhrgebiet trägt.
Dämmung war nicht so. Dämmung war da nicht so das Thema.
Nee, nein. Ja. Also Energieeffizienz sieht anders aus.
Ja.
Genau.
Ja, und da sind wir uns ja über den Weg gelaufen.
Da sind wir uns über den Weg gelaufen.
Ich bin ja auch 2018, glaube ich, zu Schacht One eben dann gekommen. Und jetzt, wo ich es auch nochmal so reflektiere, hat irgendwann zu der Zeit mir dieser Herr Kenter, glaube ich, über LinkedIn geschrieben. und dann haben wir uns da kennengelernt und so irgendwie den Weg auch zu den Räumlichkeiten gebaut, soweit ich das noch weiß. Und dann, genau, dann warst du auf jeden Fall auch Teil des Teams und damit ja auch der Community, die da in Halle 2 dann so entstanden ist. Für eine relativ kurze, aber dann auf jeden Fall doch schöne Zeit.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und die Zeit wurde ja unter anderem auch geprägt von dieser, wie hieß die Pandemie nochmal?
Corona, ne? Meinst du die?
Ja, und das war für mich dann auch nochmal eine Zäsur, weil es natürlich einerseits das Studium extrem erschwert hat. Also im Hochlauf in Richtung Klinikphase nicht abzusehen, wie, unter welchen Umständen, mit welchen Verzögerungen das Studium weiter fortzuführen war. Und so hat sich parallel gleichzeitig auch noch eine Opportunität eben bei der Coco Finance, also der Unternehmensberatung von Tobias, ergeben, denn wir haben nach 2 Jahren, also schreiben jetzt Mitte 2020, haben wir im Grunde in der gemeinsamen unternehmerischen Aktivität feststellen können, dass das Geschäftsmodell auf jeden Fall ins Ruhrgebiet gehört. Und Tobias suchte da eben auch weiter Unterstützung, das mit aufzubauen. Haben da Glück gehabt unter anderem und da bin ich quasi dann dazu gestoßen, dass zunächst einmal der Markus Paduszek, der auch schon als CFO sehr umfassende Erfahrungen im Startup-Kontext sammeln konnte, sich den Hut aufgesetzt hat für die Coco Finance, in die Geschäftsführung gegangen ist und mich neben sich willkommen geheißen hat.
Ja.
Genau, und so sind wir dann zu zweit 2021 gestartet und ich habe das Studium dann in dem Zusammenhang auch beendet, weil beides logischerweise dann auch in dieser exponierteren Rolle in der Geschäftsführung für so eine Unternehmensberatung nicht darzustellen ist.
Ja, genau. Okay, aber trotzdem interessanter Ausflug.
Auf jeden
Fall. Und hast dich dann aber letztlich entschieden, die Branche nicht komplett zu wechseln?
Nein. In der Tat war die Erfahrung, die ich mit der Coco sammeln konnte in dem Ökosystem, also all das, was hier stattfindet, auch an, was ich an spannenden Geschäftsmodellen kennenlernen durfte, Gründerteams kennenlernen durfte, hat mir einfach die Freude an dem alten Handwerkzeug wiedergegeben. Und so war das zu der Zeit eine klare, einfache Entscheidung.
Okay. Wie sahen dann die Schritte zur EWG noch aus?
Ja, die Schritte waren nochmal von einer persönlichen oder aus persönlichen Gründen geprägten beruflichen Veränderungssituation heraus ja, getrieben, beziehungsweise es hat sich dann so ergeben. Und bin da dankbar, dass die Kolleginnen und Kollegen bei der KUKO das sehr partnerschaftlich begleitet haben. Einer der, und ja, in diesem Zusammenhang, als ich mich dann schlau gemacht habe, informiert habe, mich selbst gefragt habe, wo es hingehen mag, einer der Aspekte, der mich total interessierte oder der mich reizte, war, im Ökosystem einerseits zu bleiben, in dieser netzwerkenden Rolle und vor allem auch in einer Rolle, in der ich meine Erfahrung und mein Wissen in irgendeiner Form weitergeben kann. Das war auch so ein bisschen ja prägend für die Rolle in der Unternehmensberatung. Und insofern fand ich, da wir auch die Essener Wirtschaftsförderung als Partner von der KUKO Finance schon kannten, denn wir haben einzelne Workshops und Unterstützungsformate gemeinsam bestritten, damals im Rahmen des sogenannten Business Builders, habe ich dort diese Kontakte wieder angezapft, mal vorgefühlt und ja, zu gegebener Zeit hat sich eine Vakanz gezeigt, auf die mein Profil sehr gut passen könnte. Und so habe ich mich dort klassisch, wie alle anderen, dann auch beworben und hatte das Glück, dann in den Gesprächen dort die Rolle zu bekommen. Nicht zuletzt eben auch getrieben dadurch, dass hier in der, ich sag mal, in der Startup-Unit, also die Essener Wirtschaftsförderung hat insbesondere für die Unterstützung von Startups und Scale-ups eben ein eigenes Team,
Ja.
das hier einfach auch spannende und super nette Teamkolleginnen und Kollegen warteten, die alle unterschiedlichste Erfahrungen und Expertisen mit einbringen. Also ehemalige Gründerinnen, Gründer, Leute mit Erfahrung im Sales und Marketing, im Business Case Modeling, im Business Development oder so wie ich jetzt eben im Finance. Und so konnte ich mir vorstellen, dass das ja, ein sehr schlagkräftiges, facettenreiches Team sein dürfte, mit dem Ziel, eben hier Startups und Scale-ups am Standort in Essen optimal zu unterstützen. Eben nicht nur mit der eigenen Expertise, weil wir dürfen qua Auftrag nicht beraten, ja, und auch nicht in
Ja.
Konkurrenz logischerweise dastehen, aber natürlich mit dieser Expertise vorzufühlen, was sind die Bedürfnisse von Gründerinnen und Gründern von den Startups in den jeweiligen Phasen und wie können wir da optimal unterstützen mit dem Netzwerk, was wir da haben oder
Okay.
auch mit eigenen Programmen.
Und du bist jetzt März 2026 seit
Seit knapp
wie
über
lang?
einem Jahr. Ich bin im
Wow.
Februar 25 dazu gestoßen. Genau.
Ah, okay. Ja, cool. Dann lass uns doch mal ein bisschen über die EWG und sozusagen das Offering und das Ökosystem sprechen. Nachdem wir jetzt, glaube ich, einen ganz guten Einblick in ja doch auch eine spannende Reise bekommen haben, geprägt von ein paar Veränderungen.
War nicht zu kurz erzählt, denke ich.
Ja, alles gut, aber wir haben Zeit, also alles fein. Ich glaube nicht, dass viel gespult wurde bis jetzt. Und wenn doch, dann ist das auch in Ordnung. So, die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft verfolgt erstmal welchen Auftrag, auch wenn er im Namen steckt, aber wie würdest
Nein,
du das beschreiben?
ja, das ist richtig. Also ich glaube, es ist einmal vielleicht auch noch mal gut zu verstehen, und dann hole ich noch mal ganz kurz aus, was überhaupt Wirtschaftsförderung macht. Also letzten Endes ist es so, dass der politische Auftrag ist, also Wirtschaftsförderungen sind ja nun mal städtische Institutionen. Grundsätzlich ist aber der Auftrag wie in anderen Wirtschaftsförderungen auch der gleiche, nämlich letzten Endes die Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen und Startvoraussetzungen für Unternehmen. Ja, und das wird finanziert aus Steuergeldern. Und hier in Essen sind wir glücklich, dass wir da insgesamt 40, nee, 50, Entschuldigung, 50 Wirtschaftsförderer und Förderinnen bei der EWG haben, mit
Okay.
eben vielfältigen Themenschwerpunkten. Also wir decken unter anderem die, ich sag mal, klassischeren Bereiche ab, wie Unterstützung dabei, die richtigen Arbeitskräfte ins Unternehmen zu bekommen, Räumlichkeiten, also Flächen und Immobilien ist ein großes Thema. Ja, und nicht zuletzt eben auch die Unterstützung von mittelständischen Unternehmen, Corporates, die mal mehr, mal weniger natürlich auch noch nah an der SNW-Wirtschaftsförderung dran sind und vor allem eben auch Gründerinnen und Gründern. Und hier bei uns in Essen mit dem Schwerpunkt auf innovativen Geschäftsmodellen bedeutet, dass wir uns wirklich hier Startups und Scale-Ups verschreiben. Andere Wirtschaftsförderungen decken auch noch in Anführungszeichen das klassischere, die klassischere Gründungsberatung ab, die bei uns im Essen im Starter Center der IHK stattfindet. Also da gibt es quasi eine unterschiedliche Einflugschneise für die Gründerinnen und Gründer.
Wo es auch nochmal einen Unterschied dann zwischen Startup und Existenzgründung gibt.
Korrekt.
Ja, genau. In dieser Definition, ganz klar. Ja. Okay. Rund um das Thema Startups habt ihr ja, und im Team bist du ja auch, ich gucke gerade auf den Hoodie, doch, ist einer, ja, Upscaler, ins Leben gerufen, vor auch noch gar nicht allzu langer Zeit, diese Marke, oder? Die ist noch relativ jung, ne?
Ja, also die Überlegungen zu dieser Tochtermarke so der EWG begannen 2024 vor meiner Zeit. Mhm. 2025 sind wir damit aber richtig durchgestartet und aus meiner Sicht war 25 wirklich ein voller Erfolg. Wir sind mit der Marke in letzten Endes in einzelnen Formaten dann offensiver aufgetreten, haben die auch mit einem Kickoff-Event präsentiert und labeln sozusagen alle unsere Aktivitäten jetzt unter dieser Marke, um leichter und schneller begreifbarer zu machen, dass sich darunter dann die Startup- und Scale-Up-Aktivitäten der WG subsumieren. Mhm. Wobei man nicht verkennen darf, also natürlich gab es diese Unterstützung schon viel, viel länger, nicht erst seit 2024. Also Essen hat sich schon 2018 beginnend so explizit Startups und Scale-Ups verschrieben. Und in der Zeit ist eben auch doch sehr, sehr viel passiert. Also nicht zuletzt ist eben dieses Team von zwei Wirtschaftsfördernden auf insgesamt jetzt 6 angewachsen. Mhm. Und in der Zahl hat sich auch die Anzahl der Startups mehr als verdreifacht. Also von knapp unter 50, wenn ich das recht erinnere, auf über 160 mittlerweile.
In die sozusagen ihr zur Stadt Essen zählt.
Ja. Richtig.
Man muss ja auch mal einordnen, habe ich jetzt gerade noch mal kurz so parallel hier gecheckt. So viel zur Vorbereitung.
Ja.
Essen ist ja immerhin die 9. Stadt Deutschlands.
Da war was.
Mit fast 600.000 Einwohnern und die 4. in NRW. Mhm. Also auch kein kleines Dorf. Da ist schon einiges los. Das kam mir gerade auch noch mal, als du über die Wirtschaft gesprochen hast. Sie sind ja auch DAX-Konzerne zu Hause.
Ja.
Und auch eine, also 160 Unternehmen finde ich ja auch durchaus schon eine sehr rege.
Startups, genau.
Ja, Startups, genau. Durchaus eine rege Startup.
Zum Glück haben wir ein paar mehr, auch sonst.
Ja, absolut. Ja. Und du hast dir Sorgen gemacht, dass wir von dir was rausschneiden müssen. Aber das bleibt natürlich drin. Okay, also eine tolle Entwicklung genommen, schon mal. Wie begleitet ihr diese Unternehmen? Was ist sozusagen, wie sieht dein Alltag aus? Wie sehen die Upscaler-Angebote aus?
Ja, also zunächst einmal vielleicht da auch nochmal der Hinweis, jede Stadt setzt natürlich auch abhängig von ihrer Struktur unterschiedliche Schwerpunkte. Mhm. Ja, in Essen haben wir insbesondere, du hast es schon gerade erwähnt, so ein bisschen eine Schwerpunktbranche, die extrem relevant ist für die Stadt Essen und auch über Essen hinaus, und das ist die Energiebranche. Also Essen ist Europas Energiehauptstadt. Hier sitzen über 250 Energieunternehmen und eben mit RWE und E.ON auch zwei der 4 größten deutschen Energiekonzerne. Insgesamt subsumieren sich darunter über 15.000 Beschäftigte und mit dynamischem Wachstum. Und daraus ergibt sich hier am Standort einfach ein eng vernetztes Netzwerk aus Konzernen, KMUs, Forschungseinrichtungen, aber eben auch Startups und interessierten Dienstleistern und Förderern dieses Netzwerks. Mhm. Wir sind auch da stolz, die E-World, also wirklich eine von oder der Europas Leitmesse für die Energiewirtschaft mit der Messe Essen auf die Beine zu stellen, jedes Jahr mit über 1000 Ausstellern und ja, ich glaube im letzten Jahr knapp über 37.000 Besuchern. Und das bedeutet einfach Energie-Startups, also daraus alles, was sich im Bereich Energy Tech, aber auch daraus wachsend Green Tech subsumiert, hat hier beste Wachstumsvoraussetzungen. Wir haben einige Beispiele auch von mittlerweile etablierten Startups und Scale-Ups wie Greenlight oder Greenflash und Unigy. Mhm. Oder freuen uns auch, dass nicht zuletzt auch der Energy Tech Hub der BRIC Startup Alliance, die ja auch wahrscheinlich mittlerweile dem einen oder anderen als eine von 10 Startup Factories in Deutschland mit Sitz in Essen bekannt ist, hier sitzt. Und so ist das beispielsweise ein Fokus meiner Tätigkeit, denn ich bin auch nochmal eingestellt worden, um diesem Thema Energy Tech und Green Tech einen Schwerpunkt in unserer Betreuung zu verleihen. Und die zweite Fokusbranche, und das heißt, man kann mich quasi doppeln innerhalb der Organisation und auch weitere, die auf das Thema Green Tech einzahlen, kann man doppeln, und zwar für die zweite Fokusbranche, und das ist der Gesundheitssektor, also Health. Dort arbeiten sogar noch deutlich mehr, über 50.000 Beschäftigte, also quasi ein Fünftel aller Essener Beschäftigten arbeiten dort mit über 1900 Unternehmen. Und das führt, da braucht man nur hier zur Uniklinik in Essen schauen, wirklich zu Forschung auch auf Spitzenniveau mit Initiativen rund um das Thema Smart Hospital in der Universitätsmedizin oder auch der künstlichen Intelligenz in der Medizin. Und so kannst du dir vorstellen, dass es genug zu tun gibt, um in diesen Branchen insbesondere, aber eben auch für die damit verbundenen mittelständischen Unternehmen, Unterstützungsangebote zu machen, die dazu führen, dass sie innovieren, dass Arbeitskräfte gesichert und neu geschaffen werden und sie eben prosperieren.
Okay.
Genau.
Wir verlinkt noch gerne noch mal ein paar Themen, die man sich dann noch mal anschauen kann in Ruhe. Ich beobachte ja, dass entlang der verschiedenen Phasen von eigentlich Idee bis zu Growth durchaus verschiedene Formate bestehen. Also angefangen, also weiß ich nicht, aber gefühlt angefangen, du bist der Experte, mit dem Thema, mit dem Wochenendformat Startup Olympics.
Dass du bereits kennst?
Ja, dass ich bereits kenne, weil ich da schon mal dabei sein durfte und wieder dabei sein darf, freue ich mich.
Danke dir dafür deine Unterstützung.
Sehr, sehr gerne immer. Fand ich total spannend als kleinen Ausflug, da wirklich total eine total diverse Gruppe von Menschen zu treffen, die sich einfach ein Wochenende einschließt, an Themen und Ideen arbeitet. Und am Ende, als ich da war, kam von einer Getränkeidee bis hin zu irgendwie Luftwiderstandsoptimierung bei LKWs erinnere ich mich, ganz schön viel Verschiedenes bei raus. Sehr interessant, und sogar daraus sind ja, soweit ich weiß, auch schon konkrete Gründungen sogar entstanden. Das ist wahrscheinlich so der Einstieg, oder? Um gründungsinteressierte Personen zusammenzubringen zu so einem Thema.
Korrekt. Also du kannst dir, so wie du es schon eingeleitet hast, vorstellen, dass wir versuchen, nicht nur alleine, aber auch mit den Akteuren am Standort und namentlich eben beispielsweise die Uni Duisburg-Essen oder eben auch jetzt zunehmend mit der BRIC Startup Alliance, die gesamte Wertschöpfungskette entlang des Startup-Lebenszykluses abzudecken. Und da ist in der frühesten Phase in der Regel, weil doch viele neue innovative Geschäftsmodelle aus dem universitären Kontext und der Ausgründung daraus resultieren, ist also die frühe Phase häufig abgedeckt durch die Initiativen der Universitäten. Und da haben wir ein Kooperationsformat, wie du es genannt hast, die Startup Olympics, also ein Wochenende, ein Hackathon letzten Endes, aus dem auch schon konkrete Geschäftsmodelle entstanden sind, zu Neugründungen geführt hat, die wir hier begleiten dürfen. Und da beginnt sozusagen dann auch in Teilen die Wertschöpfungskette unserer Unterstützungsformate sich weiterzuentwickeln. Also das sind ganz niederschwellige Angebote. Nicht alles ist in Formaten gepresst. Also das, was immer geht, ist einfach mit uns sprechen. Mhm. Ja, also wir sind erreichbar, wir sind da. Und wie ich es vorhin erwähnt habe, mit der Expertise, die wir da einbringen können, auch immer mit Rat und Tat gerne dabei mitzudenken, wie erfolgreiche Gründung in Essen hier stattfinden kann und was es braucht, um ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen. Aber natürlich unterstützen wir auch konkret mit Formaten. Und das sind mal Bootcamps, wo es also thematisch im Workshop-Format wir Gründerinnen und Gründer, Gründungsinteressierte mit Experten zusammenbringen, die sich dann ganz praktisch um themenspezifisch eben um Probleme sich denen widmen und versuchen, Lösungen zu finden oder Antworten zu finden oder einfach auch nur Erfahrungsschätze teilen. Mhm. Dann haben wir natürlich auch, weil es dazugehört, viele, viele Community-Formate, also viele, viele nicht, aber wichtige Community-Formate, die, denn der wichtigste Austausch findet einfach unter Gründerinnen und Gründern selbst statt.
Ja.
Ja? Denn viele der Schwierigkeiten und Herausforderungen, die im Gründungsalltag stattfinden, die kann man, glaube ich, nur richtig beantworten, wenn man sie untereinander teilt mit anderen, in Anführungszeichen, Leidensgenossen und Genossinnen. Mhm. Darüber hinaus haben wir aber auch ganz praktische Angebote wie Rechtssprechstunden mit Partnern im Ökosystem, mit Rechtsanwaltskanzleien, sei es im Bereich Patentrecht oder auch klassisch für die klassische Rechtssprechstunde oder Steuerrechtssprechstunde. Und jüngst eben ein Format, was so unseren ehemaligen Business-Builder ersetzt, nämlich die, du hast gerade schon so auf den Hoodie geguckt,
ja.
Die Upscaler Academy. Das ist also ein Stipendiaten-Förderprogramm, was wir letztes Jahr aufgelegt haben, da wir eine Lücke erkannt haben in unserem Programm, um den jungen, frisch gestarteten Startups ja in der frühesten Phase nach Gründung, mit Gründung in Essen eben eine umfassende Unterstützung zukommen zu lassen. Mhm. Das bedeutet, es gibt eine finanzielle Förderung direkt, die dann dem Unternehmen zugutekommt. Das heißt, du musst gegründet haben in Essen und kollidiert zum Glück auch nicht mit dem Gründerstipendium. Das ist das Schöne, da es eben dem Unternehmen zukommt. Denn das Gründerstipendium wird dann auch von vielen, die sich darum bewerben, parallel in Anspruch genommen oder man bewirbt sich drum. Mhm. Und einem Guthaben, was ausgegeben werden kann für Dienstleistungen aus dem Expertennetzwerk. Und hier sind wir glücklich, dass wir eine kuratierte Auswahl an über 20 Expertinnen und Experten hier aus dem Ökosystem haben, die im Rahmen der Academy unterstützen als sogenannte Profs. Mhm. Ja, wir versuchen da so ein bisschen mit Credits und Academy und Profs so ein bisschen in der
Education-Sprache zu bleiben.
In der Sprache zu bleiben,
ja.
Genau.
Ja.
Und da sind wir jetzt, im Grunde starten wir da morgen mit der zweiten Klasse. Mhm. Deswegen ganz witzig, dass wir uns heute da nochmal zu treffen. Und haben dann mit der ersten und zweiten Klasse insgesamt 7 Teams in dem Programm. Mhm. Und die erste Klasse läuft dann Mitte diesen Jahres sozusagen aus der Betreuung raus. Und dann kommt im Herbst, also wir starten das zweimal, dann zum dritten Mal jetzt im Herbst, kommt dann die nächste Klasse und wird eingeschult.
Okay. Das ist ja, da laufen ja durchaus auch wirklich zählbare Mehrwerte in Form von Euros rein.
Das ist so, ja.
Das ist ja auch sehr wertvoll für die Teams, die dann da starten.
Ja.
Du hast gesagt, ihr habt auch eine Entwicklung von der reinen Anzahl der Startups beobachtet. Mhm. Wonach messt ihr euch denn so? Also wo schaut ihr drauf? Habt ihr Ziele oder KPIs definiert? Also guckt ihr auf die Anzahl, guckt ihr auf Mitarbeiter, guckt ihr auf Steuereinnahmen, die entstehen? Oder wie muss ich mir das so vorstellen? Was eigentlich euch täglich so antreibt?
Und ja, also
in den Zahlen mal antreibt.
Ja. Überraschung, ja, es gibt KPIs. Ja. denn gar keine Frage, du hast das schon richtig gesagt. Ja, wir hantieren hier mit Steuergeldern, die wollen zielgerichtet und möglichst effektiv eingesetzt werden und dementsprechend sind wir da auch rechenschaftspflichtig und versuchen, unsere Aktivitäten so fokussiert und effizient wie möglich eben auch zu steuern. Aber, und da mein altes kaufmännisches Controller-Herz tut sich da natürlich immer ein bisschen mit schwer, du hast im Bereich der Wirtschaftsförderung ja seltenst so ganz direkte Ursache-Wirkungsbeziehung.
Ja.
Ja, also ich Ich kann jetzt nicht sagen, da stecke ich 1 Euro rein und da kommen 5 raus. Oder wenn ich da 3 Stunden drauf investiere, dann habe ich ein halbes Unicorn, so ungefähr. Ne? Also das ist in der Tat extrem schwierig, sodass wir natürlich klassische quantitative Zahlen erstmal tracken, wie ne, Anzahl Startups, Anzahl Neugründungen, geschaffene Arbeitsplätze, erfolgreiche Finanzierungsrunden, eingeworbenes Kapital, aber auch was unsere Formate angeht, Größe, Anzahl Themen der Events, Anzahl der Teilnehmenden, wie viele Besuche gab es vielleicht auch von uns bei Unternehmen, bei Startups, bei Scale-Ups, bei Netzwerkpartnern, wie viele Intros konnten wir machen, denn das ist letztendlich eine der wesentlichen Wertschöpfungen, logischerweise, die wir in dieser netzwerkenden Rolle irgendwie beisteuern können. Nicht nur selbst, aber auch durch Messebesuche beispielsweise. Also wenn wir mit einer Auswahl an vielversprechenden Startups, so wie in den letzten Jahren zur Slush nach Helsinki fahren und dort von uns gefördert die Startups auf der German Pitching Stage pitchen dürfen, dann wollen wir natürlich genau nachhalten, was ist daraus geworden. Ne? Welche Unternehmen haben mit wem gesprochen, kam es da zu Pilotprojekten, kam es dort zu LOIs, zu Kunden, zu Aufträgen etc. pp. Mhm. Also das tracken wir schon quantitativ, aber natürlich dann auch qualitativ, indem wir Feedback regelmäßig einholen und nachverfolgen, so wie gerade erwähnt, was daraus geworden ist. Aber es ist in der Tat so, ich habe noch nicht die eine goldene Formel gefunden, mit der ich sagen kann, so wie vorhin beschrieben, ich stecke 1 Euro oder 1 Stunde hier rein und das kommt genau dabei raus.
Nee, die gibt es wahrscheinlich ja auch gar nicht. Ihr macht halt viel im Bereich Sichtbarkeit und dann Begleitung und Ökosystemarbeit und die kann man ja selten so ganz konkret messen. Und doch geben einem die Zahlen dann in der Mittel- und Langfristbetrachtung ja dann recht, dass sich eine Entwicklung zeigt.
In der Tat, ja.
Was mich mal interessieren würde, ist so die Frage nach Leuchtturmdenken.
Du bist der Erste, der fragt.
Ja, denke ich mir. Jetzt sind wir ja im Ruhrgebiet insbesondere sehr nah beisammen. Also ich habe, als ich von Mülheim gerade nach Essen gefahren bin heute Nachmittag, gerade nur 45 Minuten dafür gebraucht.
Ja, mit der Bahn wärst du noch langsamer geworden.
Das stimmt.
Wahrscheinlich wärst du am Ende gelaufen.
Ja, das Fahrrad wäre wohl schneller gewesen.
Ja, die Trassen werden immer besser ausgebaut.
Letztlich, ich sag mal, aus Sicht von einem Startup oder einem Gründerteam sind wir irgendwo als Ruhrgebiet oder sogar als Rhein-Ruhr-Bereich im Wettbewerb zu großen anderen Metropolregionen, die vielleicht die Vorteile haben, dass sie alle eine Stadt sind, möglicherweise. Und das Ruhrgebiet ist aber geprägt von über 50 Städten, von diversen Wirtschaftsförderungsgesellschaften, von auch vielen gar nicht so kleinen Städten. Und da finde ich es immer irgendwie, diese Diskrepanz zwischen Kirchturmdenken und Metropolregion, die beschäftigt mich dann doch manchmal. Und natürlich habt ihr einen kommunalen Auftrag und gleichzeitig muss halt irgendwie die ganze Region profitieren und wachsen, oder?
Absolut.
Danke für die Antwort.
Ja, sehr gerne. Nein, also Sachstand ist natürlich, dass die Städte und Gemeinden in einem natürlichen Wettbewerb sich da befinden, keine Frage. So, und der politische Auftrag ist auch klar und an den halten und orientieren sich natürlich alle. Jetzt hatte ich schon vorhin erwähnt, dass jede Stadt, jede Region, jede Gemeinde ja auch so ein eigenes Profil aufweist. Und ich glaube, du siehst dann auch entlang der Metropole Ruhr, dass diese Profile doch auch geschärft und gepflegt werden. Und da gibt es Raum, da gibt es genug Räume. Und was mich überrascht hat, als ich gestartet bin, denn natürlich hatte ich auch dieses klassische Bild sozusagen vor Augen, ist, dass dennoch gerade auf Arbeitsebene und in der Unterstützung untereinander, auch mit Rat und Tat, auch einfach im Erfahrungsaustausch oder im Ideenaustausch, doch sehr viel Kooperation stattfindet. Also ich kann mich daran erinnern, als ich hier gestartet bin, habe ich versucht zu verstehen, eben, was die anderen Städte alle so machen, wie die so ticken, wie die Wirtschaftsförderung dort arbeiten. Und jetzt fangen wir mal im Osten an, in Dortmund, oder ich nehme jetzt nochmal die größere Städte.
Ja, ja.
Ich gehe nicht alle 50 durch. nehmen wir mal Dortmund, dort waren die Kolleginnen und hauptsächlich Kolleginnen, mit denen ich da sprechen konnte, liebe Grüße da an das Team, sehr offen und bereit, mich irgendwie reinzunehmen, was sie mit Start to Grow auf die Beine gestellt haben, wie Greenhouse Ruhr funktioniert, wie ihre Initiative und ihr Fokus in die Region Westfalen, so heißt auch die Initiative, tickt. Mhm. Ja. Die Bochumer Kolleginnen und Kollegen mit dem Senkrechtstarter-Wettbewerb, der auch sehr erfolgreich schon seit Jahren läuft, mit dem Werk X, ja, was auch so ein bisschen ein ähnliches Förderprogramm ist wie eben die Upscaler Academy. Da ist doch eine sehr große Offenheit, sich auszutauschen, sich gegenseitig einzuladen, mitzudenken. Zum Beispiel auch im Aufsatz der Academy gab es dann wirklich sehr konstruktiven Austausch. Nicht zuletzt auch, um einen gewissen Wettbewerb zu vermeiden. Ja, also zum Beispiel eine klare Regelung, die wir getroffen haben, ist, wenn jemand durch die Academy geht und in Essen gegründet hat oder durch das Werk X geht und in Bochum gegründet hat, dann ist eine, ich sag mal, eine Bewerbung beim jeweils anderen Förderprogramm im Nachgang nicht mehr möglich. Ja, so, okay. Sondern dieses gegenseitige Hin- und Herfischen und natürlich damit auch die Verschwendung von Steuergeldern und das Abgreifen von Doppelförderungen dann im Zweifel, das wollen wir da natürlich unterbinden. Und wir finden regelmäßig auch durch Besuche oder durch Repräsentation auf den Veranstaltungen der jeweils anderen statt. Und da merkt man schon, dass eine gewisse Offenheit dafür besteht, zumindest im Startup- und Scale-Up-Kontext auch, ich sag mal, die Metropole mitzudenken. Mhm. Und das wird ja nicht zuletzt jetzt auch weiterhin unterstützt durch Initiativen wie die Startup Factories, die eben sich nicht nur auf einzelne Städte logischerweise konzentrieren, sondern auch nochmal eine Möglichkeit bieten durch diese Public-Private Partnership, durch die Konzerne und Mittelständler, die da auch mit reingehen.
Ja, und auch durch die Hochschulen. Ne?
Und also durch
die Universitätsallianz ist ja auch überregional und
absolut.
Steckt da zum Beispiel stark drin. Ja,
ja, da dieses Thema Metropole einfach auch wirklich größer zu denken. So, aber keine Frage, also gibt genug zu tun.
Ja, ja, absolut, okay.
Aber so ein bisschen win some, lose some. Ne? Also mir ist es immer noch lieber, wenn jemand in der Metropole gründet, wenn dann vielleicht Essen doch nicht der optimale Standort ist, als dass es dann ganz aus der Region rausgeht.
Ja, verstanden. Ja, die faire und diplomatische Antwort gibt mir doch einen ganz guten Eindruck. Danke zu deiner Perspektive.
Ja, und ehrlich.
Aber auch, ja, aber auch ein gutes Gefühl, nehme ich ja auch durchaus so wahr. Ich bin ja auch irgendwie Teil der Szene und habe ja auch schon erlebt, dass da keine, ja, dass ich da gar keine Ellbogengesellschaft wahrnehme, sondern auch viel Partnerschaft einfach wahrnehme. Und trotzdem darfst du jetzt auch nochmal pitchen, warum denn Startups sich ausgerechnet Essen aussuchen sollten, um ja, ihr Team und ihre Idee hier zu platzieren und groß zu machen. Oder auch welche Startups sich das aussuchen sollten, falls das der Frage auch noch hilft.
Ja, also zum einen, wie es schon ja auch anklingt, also jede Stadt hat ihr Schwerpunktprofil. Also ich glaube, am naheliegendsten und am breitesten ist das Ökosystem ausgeprägt rund um die beiden Schwerpunktbranchen Health und Energy Tech bzw. Green Tech, wobei wir in unserem Team natürlich alle logischerweise willkommen heißen. Also ich glaube, dass das Ruhrgebiet per se, gerade auch dann Essen eben, ist aufgrund der Unternehmensstruktur, die hier angesiedelt ist, gerade für B2B und Deep Tech Startups und Scale-Ups ein sehr, sehr attraktiver Standort. Du hast hier halt den Zugang von Kundinnen und Kunden vor der Haustür. Du hast den Zugang zu Corporates und KMUs, die vielleicht für Pilotierung oder für Tests und Validierung herhalten können vor der Haustür. Du hast qualifiziertes Personal vor der Haustür. Mhm. Denn wenn man nicht so wie du im Stau dann steht, dann wäre es rein theoretisch möglich, innerhalb von einer Stunde ja, vom, ich sag mal, von Duisburg nach Dortmund ja. und drumherum zu kommen.
Ja.
Entlang dieser Ruhrschnellweg.
Ne?
Ruhrschnellweg, ja.
ja.
Der A40,
ja.
Aber auch die A42 oder die A2.
Oder die A52.
Oder die A52 oder 43. man kommt hier nicht um die Autobahn rum.
Ja.
Hast du natürlich eine immens attraktive Hochschullandschaft und nicht zu vergessen viele ausbildende Unternehmen, ja, die mhm. extrem gutes, qualifiziertes Personal bestenfalls eben selbst behalten oder in den Arbeitsmarkt spülen und das natürlich optimale Voraussetzungen sind, wenn du hier Leute für deinen Gründungsverein brauchst. Und eine der gar nicht so zu vernachlässigenden Faktoren ist, hier kann man noch Wohnen bezahlen mhm. und hier kann man auch noch Infrastruktur bezahlen. Das sieht in den vermeintlichen Hotspots Berlin, München und Co. oder anderen Metropolen halt schon noch anders aus. Ja.
ja.
Und für die Internationalisierung Thema ist, ja, wir sind in einer Dreiviertelstunde von Essen aus, sind wir bei unseren niederländischen Freunden, wo zum Beispiel es auch Kooperationen im Energiebereich schon gibt, mhm. In Arnheim, mit der Stadt Arnheim und dort einem Innovationshub mit den Freunden und von Connector sind wir da im Austausch oder eben Belgien oder Frankreich. Also es gibt hier auch hier dann, wenn du an Skalierung denkst, doch einige attraktive Märkte vor der Haustür.
Mhm. Okay. Was würdest du dir denn noch wünschen? Wo siehst du denn Entwicklungspotenzial für die ganze Region in Bezug auf das Startup-Ökosystem, nachdem jetzt viel Positives drin war? Was beobachtest du, woran es noch ein bisschen fehlt?
Ja, also ich glaube in der Tat, nein, ich glaube nicht. Also das, was ich sehe, ist in der Tat, dass dieses wirklich auch in Use Cases oder in konkreten Anwendungsfällen Zusammenbringen von Universitäten und deren Aktivitäten rund um das Gründertum von KMUs und Konzernen mhm. und eben den anderen Akteuren im Ökosystem, sei es jetzt Dienstleister, Wirtschaftsförderung, wie auch immer, das gilt es noch zu verbessern. Also eigentlich dort, wo jetzt so eine Startup Factory ansetzt, mhm. Man muss schon beispielsweise sehen, dass wir trotz aller auch Förderung, da gibt es dann die mit Sicherheit unterschiedliche Reife gerade in den jeweiligen Universitäten und Hochschulen, dass wir hier im Ruhrgebiet eher nicht die klassischen Gründeruniversitäten haben. So, da ist mhm. viel in den letzten Jahren entstanden und auch viel Substanzielles entstanden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es da auch noch Potenziale zu heben, ja, auch im Selbstverständnis, Gründertum wirklich im Selbstverständnis mitzudenken und zu fördern. Und dann auch wirklich die Vernetzung und nicht nur durch lose Intros, sondern da auch programmatisch mehr zu machen. Ich glaube, mhm. da geht noch mehr.
Ja, also dieser, ich sag mal, Forschungstransfer im weitesten Sinne ist ja auch kein Thema, was nur unsere Region beschäftigt. Mhm. Das ist ja mindestens ein deutschlandweites Thema, mhm. Dass da wahnsinnig viele tolle Ideen und Konzepte und auch Technologien schlummern, die irgendwie den Weg auch in den Markt noch finden mhm. müssen. Und das nicht immer ganz so einfach ist. Ja.
Ja, und ich glaube in der Tat, dass auch da noch ein großes Potenzial für nach wie vor für die große Masse der KMUs besteht, Innovation ins Unternehmen zu holen. Denn die Innovation im eigenen Unternehmen selbst, sag ich mal, zu bauen, fällt dem einen oder anderen Unternehmen nachweislich schwer. Mhm. Dann kommen jetzt auch viele Nachfolgethemen, mhm. Gerade in mittelständischen Unternehmen, auch das ein spannendes Thema. Also ich glaube, gerade dort relevante Verbindungen zwischen bestehenden, gerade auch mittelständischen Unternehmen. Man guckt immer sehr schnell und sehr einfach auf die Corporates, ja, gehst du den DAX durch, MDAX, SDAX oder so, dann siehst du die namhaften Unternehmen. Die Adressen sind leicht gefunden und über LinkedIn die entsprechenden Ansprechpartner, aber find mal irgendwie so ein kleines, aber dennoch vielleicht erfolgreiches, mittelständisches, etabliertes Unternehmen, wenn du als Gründerteam an der Uni oder auch eben als jemand, der einfach eine gute Idee hat, muss ja nicht immer nur universitäre Ausgründung sein,
ja,
der sich orientiert, mit wem kann ich denn was starten? Ich glaube, da gibt es echt noch viel Transparenz zu schaffen und Verbindungen herzustellen.
Ja, nee, bin ich ganz bei dir. So, bevor wir das vergessen, die Startup Olympics finden im April wieder statt.
Da war was.
Mhm. Und der nächste Batch der Upscaler Academy findet im Herbst wieder statt.
Korrekt, genau.
Kann man sich am besten wahrscheinlich bei euch LinkedIn mal genau angucken und connecten.
LinkedIn,
dann
genau.
Ist man da auf dem Laufenden, wenn die neuen Bewerbungsphasen dann eröffnen. Was die Olympics angeht, freue ich mich auch, Hörerinnen und Hörer zu begrüßen und nochmal Werbung zu machen an der Stelle. Und dann kommen wir schon zum Ende.
Bitte was?
Ja.
Gehen dir die Fragen aus?
Auch wir könnten noch ganz lange, aber...
Ja, ich weiß, ich vor allem.
Mich würde noch interessieren, warum du eigentlich gerne im Ruhrgebiet lebst und wo man mal hinfahren sollte oder vorbeischauen sollte, wenn man hier einen tollen Ort besuchen will, um hier noch ein paar regionale Geheimtipps mitzunehmen.
Ja, schön, dass du das so framest. Manchmal, wenn man die Frage gestellt bekommt, ist das ja fast schon so halb anklagend. Ne? Ja, warum nicht? Ich glaube, dass bei mir, wie für viele andere wahrscheinlich auch, da die Umgebung, in der du groß wirst, die prägt einfach. Ich bin jetzt in Essen zwar geboren, aber dann in Witten groß geworden. Mhm. Und all das, ja, die... Ganz banal, die Landschaft, die Umgebung, die Menschen, die Freunde aus der Kindheit, die eigene Familie, das prägt natürlich. So, und jetzt hatte ich das Glück, hier selbst auch Familie gründen zu können. Fühle mich hier sehr, sehr wohl im Kreis Recklinghausen im weitesten Sinne. Trotz der,
Witten der Schmerzen. Ist Kreis Recklinghausen?
Nee, jetzt mittlerweile Kreis Recklinghausen.
So, okay.
Wollte nur sagen, die Region hat geprägt. Ich bin einmal länger rausgegangen. Aber eigentlich in einer Region, die mehr oder weniger dem Ruhrgebiet sehr ähnelt und nur im Strukturwandel 10 Jahre weiter war. Das war für ein Auslandsjahr nach Manchester, nach England.
Ah, okay.
Aber letzten Endes gefühlt war die Welt da auch keine komplett andere. Mhm. Hat mir aber auch nur bestätigt, dass ich hier schon richtig verortet bin.
Das ist der Stau nur auf der anderen Seite.
Genau. Ja, also die Mischung macht's, ne? Mhm. Stadt, Land, Natur drumherum, das kulturelle Angebot, kurze Wege. Der Schlag Mensch, das merke ich immer oder habe ich immer dann gemerkt, wenn ich beispielsweise in dieser Konzernanstellung noch längere Zeit woanders innerhalb Deutschlands verbracht habe. Irgendwie ist mir das Ruhrgebiet dann am nächsten. Und gibt noch andere schöne Ecken, keine Fragen. Also ich würde meine alte Heimat so ein bisschen empfehlen. Das ist dann da, wo ich groß geworden bin, ich sag mal vom Kemnader See, Bochum-Witten die Ecke, wo das Zeltfestival ist. Kleiner Tipp, da mal hinzugehen. Dann irgendwie eine Wanderung durchs Muttental bis in die Elfringhauser Schweiz.
Mhm.
Kann man auch zwischen den Weihnachtstagen sehr gut machen. Also ist echt eine schöne Ecke, um meinen Kopf frei zu kriegen. Und wenn es dann nicht das Ruhrgebiet ist, ist es bei mir meist, geht es auch nicht so weit, aber Texel, also holländische Insel.
Ja.
Ich bin da seit der Kindheit irgendwie immer mal wieder hängen geblieben und habe da immer wieder Spaß dran. Kann ich als Solo-Reisender wie auch als Familienreisender nur empfehlen.
Ja, vielen Dank. Dem kann ich auch viel abgewinnen. Wenn das Meer direkt, wenn das Ruhrgebiet einen Strand hätte, wäre es schon ziemlich perfekt.
Ja gut, dann kenne ich hier, glaube ich, gar nicht mehr was.
Aber hier muss man sich mit Seen und durchaus ja auch einigen Flüssen dann begnügen, was auch schön ist.
Ja, in den 30 Jahren haben wir das Meer dann eh
kurz vor Duisburg. Das kann passieren, ja.
Hoffen wir es mal nicht.
Nee, hoffen wir es mal nicht. Und dass die Green Tech Solutions, die hier angesiedelt werden, da auch einen Teil dazu beitragen können. Letzte Frage ist in guter Podcast-Digital-Manier immer, wen du denn gerne mal hier im Podcast hören würdest, wen ich unbedingt mal einladen sollte.
Wen ich hören würde oder wen ich dir empfehlen würde, weil das wäre dann zwei.
Darfst du mir beides, darfst auch beides sagen.
Okay. Ich bin alle 110 Folgen nochmal durch, nur um zu gucken, dass sich da im Zweifel nichts doppelt.
Okay.
Also ich bleib mal, sei mir verziehen von dir, jetzt am Standort Essen. Und dann würde ich dir so ein paar Gründerinnen und Gründer mal ans Herz legen, weil die wirklich spannende Sachen bauen und, glaube ich, auch einiges schon zu erzählen haben, unabhängig jetzt mal nur von ihrem jeweiligen Startup oder Scale-Up. Mhm. Das ist jetzt, sind jetzt entweder die Lara Dörner oder der Jan Schellenberger von GoAva oder der Julian Bontemps von Astro.
Okay.
Ja, ein Drohnen-Startup hier. Wirklich auch sehr cooler Case. Ja, aus dem Health-Sektor würde ich dir DocPort empfehlen, da vielleicht den Michael Bahar oder von, jetzt ein Academy-Startup, PA Company, den Hendrik Bollen. Und im Bereich GreenTech würde ich sagen, Greenlight hatte ich schon angeteasert, der Florian Hildebrand. Da kannst du auch Probe hören.
Okay.
Im Watz-Podcast.
Ja. Ah, okay.
Ja. Oder den Johann Böker von Greenflash.
Ich habe schon befürchtet, dass es nicht nur ein Name bleibt.
Ja, du kennst mich. Aber ich sehe gerade, auch das sei mir verziehen, ich sehe hier leider nur Gründer. Habe ich nicht ganz gut ausgewählt.
Lara, hast du, Lara war zumindest dabei.
Ja, das war mir wichtig, aber ja, ist gerade so.
Okay, aber ja, danke für die Tipps. Damit sehr ist das, gerne. Damit ist das, wäre das Podcast damit, ja quasi
schon gefüllt. Wollte ich gerade sagen, die zweite Staffel ist voll.
Ich schaue mal, wen ich mir da anlache, für welche Folge. Dir danke ich für die Zeit.
Danke dir fürs Kommen.
Gerade wollte ich noch was loswerden, aber jetzt ist es wieder weg.
Bestimmt was Nettes.
Auf jeden Fall. Was Werbendes, glaube ich. Aber muss dann in die Shownotes, wenn es mir wieder einfällt oder ins Intro.
Sehr gerne.
Von daher vielen Dank. Ich glaube, das Nervosität war unbegründet.
Dank dir, ja.
Perfekt. Dann wünsche ich dir noch einen tollen Tag und bis bald.
Das wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg mit der zweiten Staffel und freue mich, dich auf den Startup Olympics wiederzusehen.
Vielen Dank. Ciao.
Lieber, ciao. Hi Julian. Ja, in meiner Empfehlungsliste, wen du noch interviewen könntest, war ja doch ein bisschen ein Ungleichgewicht drin und das will ich auf jeden Fall ausgleichen, denn wir haben natürlich hier in Essen auch viele spannende Gründerinnen. Zwei davon würde ich dir noch mal gerne mitgeben, das ist die Petra Heine-Bach von Piet, ein sehr spannendes KI-Startup, und die Hin Seifert von Unigy, wo wir wieder im Bereich Green Tech, Energy Tech wären. Also viel Spaß und nochmal liebe Grüße. Bis auf bald.